Vielen Dank euch für den Lobpreis, für die Hinführung. Und wir haben gerade eben gesungen, und wieder schaue ich hin zum Kreuz. Ich kann zwar jetzt nicht hinschauen, aber ich habe es im Rücken. Und unter dieses Kreuz und unter das Zeichen Gottes Liebe möchte ich mich jetzt stellen und möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns hier zusammenführst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du jetzt mich gebrauchst, um dein Wort weiterzusagen. Nimm weg, was von mir kommt und fülle das, was von dir ist und rede du zu uns. Vielen Dank, Herr. Ich habe einen Text, das Gleichnis vom Sämann, ist schon öfters hier drüber gepredigt worden. Und dieser Text verfolgt mich schon eine ganze Zeit und ich habe ziemlich kontroverse Gedanken dabei. Und irgendwie hat mich das nicht losgelassen, als es dann darum ging, dass ich heute predigen darf. Dann habe ich mich an den Text rangewagt. Und ja, ich bin jetzt 59 Jahre alt und Leute in meinem Alter, die kennen das Bild noch. Und zwar das hier, Vorbereitung für einen Acker. Ich habe das tatsächlich noch erlebt, wie ein Acker mit dem Pferd gepflügt und geeggt und bestellt wird. Und dann gibt es dieses Bild, wenn der Bauer das Feld schön eingeebnet hat und vorbereitet hat für die Saat, dann bindet der sich so einen Sack um, auch das habe ich noch erlebt. Das sieht ungefähr so aus, wenn heute Eltern sich so ein Babytragetuch umwickeln, ein bisschen ähnlich. Auch in diesem Babytragetuch ist ja ein großer Schatz drin und genauso ist in diesem Sack ein Schatz, nämlich der gute Samen. Und den streut der Bauer dann mit weiten Armbewegungen über das Feld. Und genau dieses Bild wird in diesem Predigttext heute betrachtet und das möchte ich gern mit euch tun. In Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte, und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er zu ihnen in einem Gleichnis. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte wunderbare Frucht, hundertfache Frucht. Und als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn ihr euch die Bilder nochmal so vors innere Auge ruft, dann kann man sich das gut vorstellen, wieso der Samen auf unterschiedlichen Untergrund fällt. Man überlege mal, weit ausholende Armbewegungen, da hat man jetzt nicht die Kontrolle, fliegt der Samen jetzt einen halben Meter weit oder fliegt er einen Meter weit. Und das Bild gebraucht Jesus in seinem Gleichnis und ich glaube, so wie wir das gut nachvollziehen können, können auch die Leute das von damals nachvollziehen. Es war für sie ein alltägliches Bild, es war ihr Lebenswerk, es war ihr Alltag und so haben sie sich ernährt. Aber die Frage war, haben die Leute dieses Bild auch verstanden? Offensichtlich nicht, denn in unserem Text geht es weiter. Verse 9 bis 15. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind, die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnahmen und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen, und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nicht zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Ich denke, wir heute haben es etwas leichter. Wir haben die Bibel, wir haben das Neue Testament, wir haben Jesus Erklärungen dazu. Wir haben das Gleichnis mit ausgelegt bekommen. Jetzt könnten ja alle, die hier sitzen und Jesus ihr Leben gegeben haben, ihn ihren Herrn nennen, sich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, naja, ich gehöre zur vierten Gruppe, also zu der guten Erde und somit ist alles in Ordnung. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Das, was wir gerade gelesen haben, gilt für uns heute noch genauso wie für die Menschen damals. Und ich versuche mal ein bisschen jetzt mit meinen Gedanken auch zu provozieren und sage, ich glaube, dass wir uns alle immer wieder auch in allen dieser vier Gruppen wiederfinden können. Mir geht es zumindest so. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, warum mich dieser Text so beschäftigt hat. Ich will es mal versuchen, euch in meine Gedanken mit hineinzunehmen. Also ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass Jesus hier vier verschiedene Gruppen beschreibt. Die Gruppe 1, das ist die, die den Weg symbolisiert. Gruppe 2, die den Felsen symbolisieren. Gruppe 3, die die Dornen und das Unkraut symbolisieren. Und die Gruppe 4 und zuletzt den guten Boden symbolisieren. Jetzt glaube ich auch nicht, dass es so einfach ist, Menschen in vier Gruppen aufzuteilen. Also so einfach würde ich es nicht machen. Schauen wir uns einfach mal die erste Gruppe an. In Vers 12 heißt es, die aber an dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Da können wir uns nicht wiederfinden, weil mit dem Teufel haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind ja gerettet. Wir haben das Wort angenommen und wir leben mit Jesus. Aber stimmt das so völlig uneingeschränkt? Ich weiß, dass das der Gedanke, den ich jetzt so äußere, vielleicht ein bisschen hinkt, weil Paulus sagt uns ja im Römerbrief, Römer 8, die Verse 38 und 39, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist eine klare Zusage, darauf können wir vertrauen, das glauben wir, darauf stehen wir. Aber ich glaube trotzdem, dass wir tagtäglich, und ihr werdet mir das alle bestätigen, angefochten sind und dass der Teufel ständig versucht, uns vom rechten Weg abzubringen und uns vom Segen Gottes abzuschneiden. Wie sieht das praktisch aus? Also ich persönlich versuche, wenn das irgend möglich ist, morgens meine stille Zeit zu haben. Und ich lese dann in der Bibel und wie oft lese ich in der Bibel, wie Jesus Menschen begegnet ist, mit welcher Liebe, mit welcher Barmherzigkeit. Und wie oft lese ich, was er über Gott und über Gottes Liebe zu uns sagt. Und ich lese das und ich höre das und denke, oh ja, genau so ist es. So will ich den Menschen heute begegnen. So will ich heute mit meiner Frau umgehen. So will ich mit meinen Arbeitskollegen umgehen. Und was passiert dann? Dann gehe ich in den Alltag und noch bevor ich meine Schuhe und meine Jacke angezogen habe, ist alles wieder vergessen. Warum ist das so? Warum vergesse ich so schnell, was Gott mir durch sein Wort sagt? Warum tue ich Dinge, die ich nicht tun will? Ich weiß keine abschließende Antwort. Aber wir haben gelesen, dass der Teufel das Wort von unserem Herzen wegnimmt, damit wir nicht glauben und gerettet werden. Also dieses vom Herzen wegnehmen beziehe ich jetzt einfach auf die Zusagen, die er uns gibt. Ich lese sie morgens, ich denke drüber nach, ich sage ja, so ist es und schon kommt der Teufel und zerrt mir diese guten Zusagen einfach vom Herzen weg. Die Bibel ist voller guter Verheißungen und Zusagen für unser tägliches Leben. Sozusagen das Handbuch unseres Lebens. Und trotzdem gehen wir voller Angst in den Alltag. Zur Arbeit, in die Schule, zur Uni und so weiter. Was erwartet uns heute? Wie kann ich das Problem lösen? Wird die Kollegin wieder so eklig sein wie gestern? Komme ich mit dem neuen Programm zurecht? Was wird aus dem Streit mit den Nachbarn? Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, jeder Mensch von uns kennt diese Gedanken. Und genau in dem Moment, wo wir uns von solchen Dingen erschrecken lassen, hat der Teufel wieder einen Teilerfolg errungen. Er hat es geschafft, uns Gottes Wort, seine Zusagen vom Herzen wegzunehmen. Nicht für immer, aber für den Moment, vielleicht für den Tag oder sogar für einen längeren Zeitraum. Unsere negativen Gedanken blockieren die Worte und Zusagen unseres Herrn. Sie können nicht bis in unser Herz, in unsere Gedanken durchdringen. Versteht ihr, warum ich mich manchmal in solchen Momenten in dieser Gruppe wiederfinde? Betrachten wir die zweite Gruppe. In Vers 13 heißt es, die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Versuchung fallen sie ab. Nächste provozierende Gedanken. Auch in dieser Gruppe bin ich, sind wir oft zu finden. Warum? Nun, was sagt Jesus zu uns? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22, die Verse 37 und 39. Und an anderer Stelle heißt es, vergebt einander, weil auch Gott euch in Christus vergeben hat. Epheser 4, Vers 32. Das sind nur zwei Stellen von vielen, vielen Zusagen und Geboten, an die wir uns im Glauben festhalten sollen, nach denen wir unser Leben ausrichten sollen. Können wir das aus uns heraus? Nein, das geht nur durch den Heiligen Geist, also durch tiefen, fest verwurzelten Glauben an Gottes Liebe und an seine Allmacht. Und wie gehen wir mit diesen Geboten, mit diesen Zusagen um? Es gibt Tage, da gelingt uns das sehr gut. Wir haben eine innige Beziehung zu Gott, wir lesen in seinem Wort, wir beten ihn an, wir singen ihm Loblieder, wir sind bereit zu vergeben, wir lieben unsere Geschwister und so weiter. Alles ist wunderbar. Und dann, ganz plötzlich, Funkstille. Stille Zeit? Pff, keine Zeit, keine Lust. Anbetung? Woher? Aus welcher Motivation? Und geistliche Lieder singen? Ach, geh weg, die sind doch alle so süß und so seicht. Und im Gottesdienst, da gefällt es mir auch nicht mehr. Warum soll ich da noch hingehen? Samstags Party machen und sonntags kann man ja dann schön ausschlafen oder vielleicht andere schöne Dinge machen. Also regelmäßig gehe ich da mal zunächst nicht mehr hin. Und Vergebung? Also das, was der da oder die da letzten Sonntag zu mir gesagt hat, das ist ja unmöglich, das geht überhaupt nicht. Seit Jahren ist das immer wieder so. Ich hab's satt. Ich werde kein Wort mehr mit demjenigen reden. Kennen wir das? Ähnlich mit Sicherheit. Solche Situationen erleben wir immer wieder. Erst Feuer und Flamme für Jesus und dann absolute Flaute. Auch hier wieder die Frage, warum ist das so? Und beschreibt das nicht in etwa auch die Gruppe 2? Schauen wir nach der dritten Gruppe. In Vers 14 heißt es, das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Matthäus 11, der Vers 28. An anderer Stelle lesen wir, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Und wieder heißt es, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen und zu trinken und anzuziehen habt. Besteht denn das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an, sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können alle eure Sorgen auch nur einen einzigen Augenblick euer Leben verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie nähen sich keine Kleider. Und trotzdem war selbst König Salomo in seiner Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Matthäus 6, die Verse 25 bis 33. Noch eine letzte Bibelstelle. Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Lukas 12, die Verse 15 bis 21. Ich glaube, diese Bibelstellen kennen wir alle. Aber handeln wir auch danach? Können wir überhaupt danach handeln? Wie oft plagen uns denn Sorgen? Sorgen um unsere Gesundheit, Gesundheit unserer Familie, Sorgen bei der Arbeit, Sorgen vor Arbeitslosigkeit oder in Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen, wird mein Geld reichen, um meine Familie zu ernähren? Kann ich meine Kredite bezahlen? Wie gehe ich mit meinen Kindern um, wenn sie sich von mir lösen? Komme ich mit ihrer Pubertät klar? Kann ich sie loslassen? Oder wie ist es bei den Schülern und Studenten? Noch nie Angst vor Mathearbeit oder der nächsten Klausur gehabt? Oder seid ihr angesagt in euren Klassen oder seid ihr eher Außenseiter? Habt ihr Identitätsprobleme? Oder bei der Frage mit dem Reichtum, was ist mit meinem Ersparten? Ist das noch sicher? Wie lege ich mein Geld am gewinnbringendsten an? Kann ich der Bank oder dem Finanzberater trauen? Aktienkurse steigen oder fallen sie? Habe ich mich verspekuliert? Ich glaube, diese Aufzählung, die könnte man unendlich fortsetzen, aber das will ich gar nicht. Ich möchte nur verdeutlichen, wie schnell wir uns vom Wesentlichen ablenken lassen, wie groß die Versuchungen sind. Ich denke, wer hier jetzt sagt, dass er sich nicht schon mit solchen oder ähnlichen Sorgen rumgequält hat, der ist nicht ehrlich zu sich selbst. Was haben wir in dem Text gelesen? Und durch Sorgen wurde der Same erstickt, kam nicht zur Reife. Also gehören wir auch zu dieser Gruppe. Und da steht noch was vom Reichtum und von Vergnügungen. Können wir von unserem Geld abgeben? Können wir bedingungslos darauf vertrauen, dass Gott für uns sorgen wird, so wie er es in den zitierten Textstellen gesagt hat? Was ist mit meinem Zehnten? Kann ich freimütig abgeben, weil ich weiß, dass Gott all meinen Mangel ausgleichen wird? Habe ich wirklich dieses grenzenlose Vertrauen in meinen Herrn? Oder sage ich mir, Gott wird sicher schon für mich sorgen, das ist klar. Aber ich tue das trotzdem selbst für mich. Auch wenn ich Gott vielleicht dadurch etwas vorenthalte. Ich kann es nicht für euch beantworten. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, welche Warnungen in unserem Text enthalten sind. Auch für unser Leben. Kommen wir zur letzten Gruppe. In Vers 15 heißt es, das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Und jetzt provoziere ich noch mal ein bisschen und sage, es ist schon komisch, in den Gruppen, in denen wir uns eigentlich nicht sehen wollen, da können wir uns immer wieder finden. Und in der Gruppe, nämlich der vierten, wo wir gerne hingehören würden, da haben wir plötzlich Zweifel, ob wir dazugehören. Stellen wir uns die Fragen, wo bringe ich eigentlich Frucht? Wo kann man in meinem Leben Gottes Wirken sehen? Habe ich denn auch nur einen einzigen Menschen zu Gott geführt? Ich sage euch, ja, ihr gehört zu dieser vierten Gruppe. Warum kann ich das sagen? Wie komme ich dazu? Nun, wir haben gehört, dass Jesus sagt, der Same ist das Wort Gottes. Was treibt euch denn an? Oder was hat euch denn angetrieben, heute Morgen hierher zu kommen? Was treibt euch an, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen? Was treibt euch an, in der Bibel zu lesen, Lobpreislieder zu singen? Aus welcher Motivation seid ihr bereit, Dienste zu übernehmen in der Gemeinde, in eurer Freizeit? Oder warum spenden wir Geld für die Gemeinde, für Hilfsprojekte? Das kommt doch nicht von uns alleine. Ich sage, das bewirkt Gottes Wort in euch. Das ist der Same, der in euer Herz gefallen ist. Und der bewirkt, dass ihr diese Dinge tut. Und wenn ihr die Mängel erkennt, die ich in den Gruppen 1 bis 3 beschrieben habe, wenn ihr also merkt, dass ihr nicht das tut, was Gott eigentlich von euch will, wenn ihr merkt, dass ihr wieder voller Sorgen und Ängste seid, obwohl Jesus uns all das abnehmen will, wer schenkt euch denn die Erkenntnis, dass es so ist, wenn nicht der Geist Gottes, wenn nicht Gottes Wort? Das wirkt in euch, weil ihr es bewahrt, weil ihr euch ausstreckt nach dem, was Gott euch geben will. Auch wenn unsere Bemühungen dahingehend oft unzulänglich sind, Gott ist dennoch oder gerade dann da und hilft uns, seine Worte zu bewahren. Und bei dem Fruchtbringen komme ich zurück auf unser Bild von dem Sämann. Kann der Sämann machen, dass auch nur ein einziger Same von dem, den er ausstreut, aufgeht? Ich denke nicht. Im 1. Korintherbrief, im Kapitel 3, die Verse 6 und 7, schreibt Paulus: Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Es ist nun weder der, der pflanzt, noch der, der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Und in Markus 4, den Versen 26 und 29, lesen wir: Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, und er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre, und wenn sie aber Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Das Fruchtbringen allein ist Gottes Aufgabe. Wir sollen säen wie der Sämann, aber den guten Samen wiederum bekommen wir durch Gott, durch sein freimachendes, heilbringendes Wort. Noch einmal auf die Frage der eigenen persönlichen Frucht zurückzukommen. Weiß ich denn, wisst ihr denn, ob nicht der Kollege, die Nachbarin, der flüchtige Bekannte, mit dem man im Zug täglich zur Arbeit fährt, oder der Mensch, mit dem ich beim Bachgassenfest über den Glauben gesprochen habe, dem ich Gottes Liebe erklärt habe, ob diese Menschen, mit denen ich über Gott gesprochen habe, denen ich Gottes Wort weitergegeben habe, weiß ich denn, ob die nicht irgendwann umgekehrt sind und ihr Leben Jesus gegeben haben? Oder ob diese Menschen vielleicht irgendwann in einer großen Notsituation in ihrem Leben sich genau an eure Worte über Gott und Jesus erinnern und sich auf die Suche nach ihm machen? Gebt diese Menschen an Gott ab. Er ist der Einzige, der es kann und machen will, dass Frucht entsteht. Lasst euch von Gottes Wort, von seiner Liebe füllen. Wenn ihr erkennt, dass ihr schwere Tage und schlechte Zeiten mit eurem Glauben habt, dann sagt es Gott. Sagt es einem Bruder, einer Schwester, lasst für euch beten, wenn ihr selbst nicht zum Gebet bereit seid. Lasst euch nicht durch eure Unzulänglichkeiten entmutigen. Lasst euch nicht vom Teufel einreden, dass ihr Versager seid und kein Anrecht habt an der Gnade und dem Segen Gottes. Alles das, was uns Mühe bereitet wo wir uns fragen, warum ist das so bei mir, als so anders als das, was Gott mir zugesagt hat, alles das legt Jesus hin. Vertraut darauf, dass er in der Lage ist, unseren Mangel auszugleichen. Und versucht nicht aus euch heraus, Gott zu gefallen und unbedingt etwas leisten zu müssen. Gott will das nicht. Und wir können durch Leistung nicht zu ihm kommen. Er will uns so, wie wir sind, mit allen unseren Schwächen und unserer Unzuverlässigkeit. Er will uns verändern und uns die Kraft geben, zu bestehen. So wie bei dem Sämann und dem Wachstum liegt alles in seiner Hand. Wir müssen nur uns, unser Leben, in seine Hand geben und ihm bedingungslos vertrauen. Dann macht er uns aus uns den guten Boden und schenkt auch die Frucht und das Wachstum. Ich möchte euch mit dem Wort aus Matthäus 6, Vers 33 in die kommende Woche schicken. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Gott segne euer Tun und euer Ruhen. Amen.